Hallo und herzlich willkommen zur Technikblase Episode 41. Auch nochmal hallo an unsere Zuseher und Zuhörer im Stream. Hi.
Hi.
Man muss sich jetzt schon fast überlegen, was man zur Technikblase anzieht, gell?
Ich habe eh immer ein Hemd an.
Ja, du hast immer ein Hemd an, aber es darf ja nicht immer das gleiche Hemd sein.
Das stimmt. Oder wir können unseren Gag draus machen.
Stimmt.
Es gab diesen Gag von Daniel Radcliffe. Der bei den Dreharbeiten zu irgendeinem Film, ich glaube, 2 Wochen in Los Angeles war und, nein, Los Angeles wahrscheinlich nicht, aber London, glaube ich, und hat 2 Wochen lang dasselbe, also das gleiche Hemd angehabt.
Um die Paparazzi zu ärgern,
damit nicht so, also damit quasi nicht der Eindruck erweckt, die haben neue Bilder von dem Dreh, sondern er hat immer das gleiche angehabt, dass die nicht die gleichen Bilder quasi verkaufen können.
Könnten wir so einen ganz fiesen Overall bestellen für uns beide? Mit Kapuze oder so?
Mit Kapuze können wir probieren.
Bis dahin soll es weiterhin in diesem Podcast um Technik gehen, auch im Livestream logischerweise. Du hast eine Fülle an Themen mitgebracht. Ich habe was Kleines zum Anteasen. Das kann man dann nicht nur im Podcast hören, sondern sogar lesen. Und wir reden auch mal wieder über Apple, aber nicht nur positiv, glaube ich.
Ja. Stimmt. Also. Also es ist ein altes Thema, dass es wieder auftaucht, weil es beim iPhone 7 wieder Probleme macht. Ich habe ein paar Themen. Das Ende von Dingen.
Das Ende von Dingen.
2 Dinge gehen zu Ende. Genauer gesagt, eine ist, glaube ich, heute zu Ende gegangen und die zweite trifft dann im Herbst mit iOS 11 ein.
Bist du in Trauer oder?
Nein. Also ich, wir werden sehen, ob es mich betrifft. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber da ist das Ende der 32-Bit-Ära kommt im iOS Store. Und das macht schon ganz schön die Wirbel.
Ja, Windows hat auch was beendet, was schon längst hätte beendet sein müssen eigentlich. Aber naja, du weißt ja, wie die Mühlen dann bei Microsoft manchmal mahlen. Was haben wir noch?
Ich möchte gerne über Portugal reden. Über das Ende der, wie soll ich das sagen, Portugal überlaubt das Umgehen von Kopierschutz künftig.
Ba, ba, ba.
Also mit Einschränkungen, aber grundsätzlich mal eine gute Sache. Ba, ba, ba. Dann habe ich noch einen kleinen Nachtrag zur letzten Sendung. Wir haben ja über Stream On geredet, dieses Streaming-Angebot der Deutschen Telekom für Mobilfunk, in der sie die Video- und Audio-Angebote kostenlos durchstreamen lassen, beziehungsweise die nicht ins Übertragungsvolumen reinfallen. Und deswegen gibt es jetzt einen Aufschrei zum Thema Netzneutralität. Mhm. Da habe ich Neues zu berichten. Und ansonsten, ja.
Finden wir bestimmt
was. Finden wir uns auch was.
Mit was wollen wir denn starten? Soll ich einen Abgesang machen über etwas, was mich tatsächlich begleitet hat?
Hast du gerade so irritiert auf mein Hemd geguckt? Habe ich da was?
Nein. Also wenn, dann wäre es die rechte Seite, wäre es nicht zu sehen.
Oder
nicht
so. Okay. Ich muss mich so schräg hinstellen, dass man mich nur im Profil sieht. Und das will auch keiner. Okay. Windows Vista. Kann man sagen, dass Windows Vista das schlechteste Windows aller Zeiten ist?
Also es ist auf jeden Fall das schlechteste, mit dem ich längere Zeit zu tun hatte. Sowohl privat als auch so halbberuflich. Vista war, ich hatte mir das damals wirklich relativ früh angeschafft, weil es halt vom Design auch ein großer Schritt war von XP zu Vista. Und ich damals noch, also ich fand es halt cool und ich habe mir damals Sachen geholt, weil sie cool waren und cool ausgesehen haben. Und dann habe ich gemerkt, oh mein Gott, ich habe einen großen Fehler gemacht. Es war eigentlich von vorne bis hinten einfach nur kaputt.
Ja, und es war doch auch so lang, also es war der Sprung oder die Zeit zwischen XP und Vista war doch auch so extrem lang. Das waren doch ganz Jahre.
Cool. Ja, und XP, also es XP, weil da kann ich mich noch gut dran erinnern, wir haben es war zu der Zeit, in der noch LAN-Partys stattgefunden haben und ich natürlich dann auch dabei war und im Freundeskreis viele noch Windows XP hatten. Ich hatte Vista, bin einmal auf eine LAN gefahren mit Vista und habe mir auf der LAN auf einer zweiten Partition XP installiert, weil ich es nicht hin, also ich habe wirklich damals viel mit Netzwerkprotokollen gemacht und wir haben die Verbindung nicht herstellen können. Es war nicht möglich. Also wir haben nicht mal die Computer im Netzwerk untereinander gesehen, was so der erste Anzeichen gewesen war. Und da sagen wir jetzt, okay, und jetzt könntest du mal versuchen, über direkte Verbindungen drauf zu gehen auf ein Spiel oder so. Ja. Nein, es war nicht möglich. Faszinierend. Es ist wirklich eine tragische Geschichte eigentlich. Und ich weiß gar nicht, ob das wie sehr das Microsoft nachhaltig beeinflusst hat. Kannst du da was dazu sagen?
Nee, also ich habe das XP war das letzte Windows, das ich noch wirklich als Nutzer mitgemacht habe. Das war, damals habe ich hier noch einen Windows-Rechner gehabt. Der hat dann XP bekommen, relativ schnell.
Ja.
Und dann war es aber auch so, dass ich den nach 2-3 Monaten gegen einen Mac eingetauscht habe, beziehungsweise hergegeben habe, weil ich hatte damals schon einen Mac und habe einfach den Arbeitsplatz dann komplett auf den Mac verlagert. Und ich weiß dann nur noch, dass ich müsste jetzt lügen, das war glaube ich macOS 10.2 oder 10.3, das damals aktuell war. Und ich weiß es dann, dass es, glaube ich, bis 10.7 kein neues Windows gab. Also es waren meines Wissens, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, 5 Major Releases von macOS, die in der Zeit stattgefunden haben, wo Windows an Vista gearbeitet hat. Damals hieß es ja noch Project Longhorn. das war dann relativ...
Das ist wirklich Road Longhorn, oder?
Ich kann mich noch
erinnern.
Ein paar so Poster auf der Macworld damals noch erinnern, wo halt mit der Veröffentlichung von, ich glaube, es war wirklich macOS 10.3, so Poster wie Redmond Start Your Photocopiers oder Redmond We Have a Problem Poster, wo dann auch auf der Bühne von Apple relativ heiter darauf hingewiesen wurde, wie lange jetzt eigentlich Longhorn schon nicht released wurde und immer so Tages-Counter quasi und so Vergleiche. Also es war schon, also in der, wie gesagt, in der Zeit von meinem Umstieg auf den Mac bis zu Longhorn Vista kam dann raus, hat ja Apple einen kompletten Transition von PowerPC auf Intel-Prozessoren hinbekommen.
Okay.
Also das war schon faszinierend und ich glaube auch wirklich, dass damals Vista auch so ein Moment war, wo viele meiner Bekannten dann doch mal den Mac angeschaut haben.
Also es war, also die ersten, ich möchte fast sagen, das erste Jahr mit Vista war wirklich, also das Drum war eigentlich nicht benutzbar. Nicht wirklich. Also wir hatten damals schon mehrere Computer im Haus meiner Eltern, hatte jeder einen LAN-Anschluss und ich kann mich daran erinnern, dass ich zum Beispiel nicht drucken konnte. Also ich konnte mich weder auf den Drucker selber einwählen, noch konnte ich mich über eine Netzwerkfreigabe an den Drucker anschließen. Das heißt, was wir damals gemacht haben, war, wir haben dann die Dateien im internen Netzwerk, das ging dann irgendwann mal verschoben und mein Vater musste das dann ausdrucken, wenn ich was zum Ausdrucken hatte. Und es ist halt schon, also ich war damals noch nicht wirklich im Berufsleben. Ich müsste die Zeit gewesen sein, in der ich bei den Johannitern war, ein freiwilliges soziales Jahr gemacht habe und da gab es auch einen Rechner mit Vista und es gab einen, der sich damit auskannte, nämlich den Praktib sozusagen, mich. Und auch da, es hat nichts zusammen funktioniert und da sind ja wirklich dann wichtige Sachen passiert, ne? Dokumentation von Pflege zum Beispiel. Und das ist, ich weiß gar nicht, warum. Es ist unverständlich, weil XP war schlank zu dem Zeitpunkt. XP war einigermaßen gut benutzbar. Also ich bin damit echt ziemlich gut klargekommen. Und dann kommt so ein Prügel her, so ein Longhorn daher,
ja, und alles kaputt
und macht alles kaputt. Warum sprechen wir jetzt drüber? Der Support für Windows Vista ist heute
ausgelaufen.
Heute ist er ausgelaufen.
Also ich habe heute eine Meldung auf Heise gesehen, dass jetzt der Support ausgelaufen ist. Ja. Ob es jetzt heute war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Ab sofort stellt Microsoft keine Patches und Sicherheitsupdates. Sicherheit weiß ich nicht, aber auf jeden Fall keine Patches mehr für Vista zur Verfügung. Und damit ist auch das Ende eigentlich normalerweise eingeläutet.
Der eine User, der das jetzt noch freiwillig verwendet, weil die anderen baumeln alle schon an ihren Holzbalken im Büro. Der muss jetzt umsteigen. Nee, weil der Witz war ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, Mac und Windows weißt du ja bei mir, das Simner, das dann nach
das ist ja Vista wirklich gut,
kam, ja. Das ist ja wirklich gut. Also es ist auch heute noch gut.
Was mich jetzt fragt, also es gab ja NT 4.0. Das war das erste Win, also das hatten wir hier im Geschäft lange Zeit noch, weil wir den Umstieg auf 2000 nicht machen wollten, sondern dann gleich auf XP gegangen sind. Mhm. Das war ja NT 4.0. Da müsste doch eigentlich Windows 2000 5.0, XP 6.0, Vista 7.0 heißen. Warum heißt Windows 7 nicht Windows 8? Und wo ist eigentlich Windows 9 geblieben?
Weiß ich nicht, nach Windows 8 hat man gedacht, wenn man immer eine Zahl weitermacht, ist es ein schlechtes Omen, glaube ich. Ja,
wobei sie doch eigentlich immer die geraden Versionen so verkackt haben. Also XP mit?
Also 95, 98, dann 2000, dann kam. Stimmt,
ne, die ungeraden haben sie verkackt eigentlich. Ja, seltsam, egal.
Alle komisch. Also zählen können sie auf jeden Fall nicht. Was dann ja auch schon wieder so eine Revelation für mich war, Windows 7 gut, Windows 8 Bockmist, wieder.
Ja, sie haben es halt wieder versucht. Also sie haben halt wieder versucht, irgendwas, Windows 8 war doch das mit diesem mit dem Metro-Oberfläche,
also halt,
das sie dann so Metro genannt Tablet haben, weil sie Angst vor dem Metro in Deutschland gehabt haben. Ja, mit diesen
Metro Group, nicht Metro im Sinne von Paris
Untergrund. Nein, Metro Group Subway. Hatten sie echt Angst. Okay. Also die haben es, das war glaube ich sogar eine offizielle Stellungnahme von Microsoft, dass sie deswegen das Ding nicht Metro genannt haben.
Ja, weil dann viele Leute gesagt hätten, Metro ist scheiße, weil es scheiße war. Also ist, also ja, wobei, mittlerweile geht's eigentlich, aber also diese Kacheloberfläche, die aufgezwungene, das war ja der Witz eigentlich dran. Du konntest es ja anfangs, als Windows 8 released worden ist, haben die das ja sowohl für die Surface Geräte entwickelt, als eben auch für Desktop-PCs. Und du konntest es am Anfang, konntest du diese Kacheloberfläche nur mit Mühe und Not und vielen Schmerzen in einen normalen Windows-Desktop umwandeln. Und wenn du jetzt einer bist wie ich, na, was der Bauer nicht kennt, ich habe das gerne so.
Die haben doch dann auch 8.1 nachgeschoben, wo es dann wieder ging oder wo es einfacher ging.
Viel einfacher.
Damals gab es ja dann auch dann dieses Surface RT hieß das, glaube ich. Nee. Das war, also ich glaube, da hat Microsoft auch ein bisschen so gestrauchelt von der Strategie her. Die wussten nicht, also diese Surface-Strategie, die sie ja momentan haben, dass quasi ein Gerät beides ist, ein Laptop und ein Tablet.
Finde ich eigentlich ganz cool.
Also so. Ja, ich komme damit nicht klar, aber ich brauche auch kein Tablet. Also ich nutze mein iPad eigentlich wirklich jetzt ganz, ganz selten. Insofern greift es bei mir jetzt auch nicht. Mhm. Ich weiß nur, dass es damals diese Zweiteilung gab, die Windows RT Geschichte, das war so irgendeine abgespeckte Version von Windows, die auch auf ganz einfacher, leichter, also wenig leistungsfähiger Hardware lief.
Liefen da die Lumias nicht auch auf RT?
Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass es da Surface RT gab, also die wesentlich günstiger waren, so die so 300 Euro habe ich jetzt im Kopf, in der 300 Euro Klasse waren.
Richtig.
Die dann aber auch abgespeckt waren in der Form von, dass der Desktop, also diese Twitter-Geschichte aufgehoben war und man konnte quasi weitgehend nur Kachel-Optik-Apps verwenden.
Ja.
Und auf der normalen Surface ging dann wieder beides. Da musste man aber wieder einen Stift verwenden, weil spätestens nach dem dritten Klick in Office bist wieder in einem Interface gewesen, wo die Buttons halt so halb fingernagelgroß waren, wo man es dann mit dem Finger nicht mehr getroffen hat. Also das hat mich damals, ich habe das mal ausprobiert und mich hat es echt dermaßen genervt, dass ich dem einfach keine Chance mehr gegeben habe.
Also ich finde das ja eigentlich interessant. Also wenn man sich die Sachen so rauspickt, könnte man eigentlich meinen, Microsoft müsste schon längst am Boden liegen und Apple setzt sich drauf und sagt, auf der anderen Seite, wenn man sich die anderen Sachen rauspickt, also jetzt vielleicht XP 7 und mittlerweile 10, kann man sagen, hey, die sind ja so, hey, richtig, richtig gut. Aber also, diese Surface-Geschichte, dann die Handy-Sparte, die sie erst sich reingeholt und dann wieder abgestoßen haben zum Beispiel, Nokia damit vielleicht auch ein bisschen, also schon immens vielleicht zurückgeworfen haben, was die...
Nokia ist ja weg. Also ja. Nokia nicht zurückgeworfen, sondern...
ist halt die Frage, ob Nokia ohne die Verbindung mit Microsoft jetzt noch da wäre.
Nee, glaube ich auch nicht. Also Nokia, das ist die Frage. Nokia, Microsoft konnte ja Nokia kaufen, weil Nokia ja davor schon alles falsch gemacht hat. Ich meine, die haben sich ja auch nicht entscheiden können. Die haben ja auch die haben ein eigenes Betriebssystem oder beziehungsweise, ja doch, ein eigenes Betriebssystem hatten sie, von dem mir jetzt der Name nicht mehr einfällt. Dann haben sie ja mit Symbian viel gemacht. Mhm. Dann gab es ja noch diese Series 40 und Series 60 Betriebssysteme, die damals auf diesen Not-So-Smartphones, wie sie Steve Jobs damals genannt hat.
Die scheinen an mir vorbeigegangen
zu sein. Ja, das waren so eine Mischung zwischen normalem Tablet, zwischen normalen Telefon und Smartphone mit Touchscreen, aber mit nicht kapazitiven, sondern wirklich so wie früher. Ach
so wie mit dem Stift.
Ja, voll gut. So richtig.
So eins hatte ich vorhin mal. Ich weiß gar nicht, wo ich das her hatte. Ich glaube, das ist mal vom Laster gefallen oder so. Ich habe das irgendwo mega günstig mir geholt. Oh, da kannst du ja drauf rumdrücken. Ja. Und nach 2 Wochen wollte ich eine Telefonnummer eingeben und dann saß ich da so.
Ja, ich hatte auch mal eins, aber das war echt auch nur ganz kurz, weil das hat mich dann auch so genervt. Naja, aber wir wollen ja nicht vom Krieg erzählen, sondern
die OPs, ja, eigentlich schon.
Also falls ihr da draußen noch Windows Vista nutzt, das Ende ist nah, ihr solltet es nicht mehr tun. Und jetzt ist auch der Zeitpunkt dann auf Windows 10
abzudaten. Also der war eigentlich als Windows 10 released worden.
Ja, muss
also, und das 10er, also mittlerweile, ich bin doch sehr angetan. Ja. Also es ist ziemlich schlank, es läuft flüssig, es läuft schnell, die Datenübertragung ist gut, also ich kann damit sehr, sehr gut leben, muss ich sagen.
Also ich nutze es ja nicht oft, sondern ab und zu mal, wenn ich irgendwas ausprobieren muss, und ich komme eigentlich inzwischen auch ganz gut damit zurecht. Ich finde auch, sie haben so die ganzen Sachen wie diese Einstellungen mal aufgeräumt, wobei immer noch ab und zu spitzelt sowas raus, weil ich mir dachte, das kann doch nicht so, gut, das ist wie bei Apple, wenn man bei Apple auf der Entwicklerseite durchklickt und dann spätestens, wenn wir zum Bug-System kommen, dann sieht es immer noch aus wie vor 10 Jahren, aber auf Windows so Datenträgerverwaltung zum Beispiel.
Ja.
Das sieht doch echt noch aus wie unter Windows 8, 4.0.
Ja, das ist aber irgendwie so. Der Witz ist, du kommst da, also sie leiten dich ja relativ geschickt dran vorbei. Wenn du jetzt nicht gerade häufiger USB-Geräte anschließt oder SD-Karten oder so.
Ja, aber schon allein, wenn mal eine externe Festplatte partitionieren willst, dann muss der ja rein. Richtig. Und das ist ja echt so mit Gummistiefel an und an Stellen, wo man eigentlich Windows nicht mehr sehen.
Aber die Balken sehen anders aus.
Ja.
Naja. Ja, sei es drum. Aber es ist, also Windows 10, klare Empfehlung eigentlich für jeden Rechner, den ihr zu Hause habt. Es ist alles, was drunter, also gut, im Geschäft sind wir noch auf 7, glaube ich. Also auf meinem Rechner hat er aber andere Gründe.
Ja, es ist einfach, wir haben eigenentwickelte Software, die nur auf Windows 7 läuft und die sehr viel Geld verschlingen würde, die auf Windows 10 zu portieren. Also da gibt es schon Gründe dafür. Also jetzt zumindest nachvollziehbare Gründe. Ob's jetzt,
dürfen gespannt sein, was Microsoft jetzt nach Windows 10 macht, weil so nach 12? Nach Zählweise, genau, oder 13, je nachdem, ob es dann wieder so ein Sauhund wird, so ein Longhorn.
Bin ich immer gespannt.
Wer benennt eigentlich diese Projekte? Also okay, Operation Desert Storm, das ist was, da kannst du was drunter vorstellen.
Project also jetzt, Longhorn.
Jetzt so richtig.
Ich habe jetzt gedacht, es gab irgendein Betriebssystem, das Desert Storm ist.
Project Longhorn, das ist irgendwie Projekt Sahneschnitte. Also ja, kannst du auch irgendwie...
Ich verstehe, ich weiß es nicht, was Longhorn ist. Also Apple hat ja eigentlich normalerweise, haben sie früher immer Katzen gehabt bei macOS X. Ja, ja. Die ersten 10 Versionen waren ja Katzen. Dann haben sie Orte in Kalifornien benutzt. Mhm. Und jetzt werden sie, ich weiß nicht, keine Ahnung, jetzt kommt ja dann auch im Juni, ist die Worldwide Developers Conference. Da wird ja macOS 10, 13 vorgestellt. Mhm. Oder zumindest die nächste Version von macOS. Man munkelt, dass es vielleicht macOS 11 heißt, um mit iOS glatt zu ziehen. Mhm. Schauen wir mal, ob das kommt. Aber mit macOS 11, mit iOS 11 wird ein Schnitt, es wird ein Ruck durch den App Store gehen, nämlich die ganzen Leichen. Wirst du zu wissen, mit macOS, mit iOS 10 oder 9, weiß ich nicht, eins von beiden, also eins, das aktuelle oder das letzte Version von iOS hat Apple 64-Bit-System eingeführt oder 64-Bit-Basis eingeführt und Entwickler sind dazu angehalten, Apps auf 64-Bit zu portieren und zu bringen. jetzt mit der nächsten Version von iOS werden 32 Bits aus dem App Store entfernt, also sind für neue Geräte nicht mehr downloadbar und auch nicht mehr nutzbar.
Letzteres. Für ältere Geräte schon noch dann,
dementsprechend. Ja, also, ja. Gut, bei iOS ist es ja die Update-Spanne relativ lang. Mhm. Also jetzt rausgefallen mit dem aktuellen 10.2. Nein, noch nicht, aber im nächsten kommt, wird's iPhone 5 rausfallen und das iPhone 5C. Genau, 5S wird noch drin bleiben. Also die älteren Geräte, die jetzt auch schon 5 Jahre auf dem Buckel haben, fallen jetzt raus aus dem Update. Mhm. Die können dann auch weiterhin benutzt werden. Aber das Problem ist halt, oder was heißt das Problem, die Situation, wenn du jetzt eine App hast, die du vor, keine Ahnung, 5 Jahren mal gekauft hast, die immer noch ihren Dienst tut, kann ja sein, der Entwickler aber inzwischen entweder nicht mehr da ist, keine Lust mehr hat oder bei einer anderen Firma arbeitet oder halt die App nicht mehr weitergepflegt wird, die kannst du dann halt mit diesem Update nicht mehr nutzen.
Also kannst du das Update dann verhindern? Ist das sinnvoll in so einem Fall, wenn du sagst, okay, du willst jetzt kein Geld für ein neues, weil es gerade knapp und du brauchst diese App zum Beispiel, kannst du dann irgendwie sagen, hey, gib mir noch ein halbes Jahr Zeit oder so?
Du musst das Update nicht machen. Also du hast halt dann für immer diesen roten Boppel mit dem jetzt Update durchführen, was mich ja persönlich verrückt macht. Du musst es nicht machen, es wird nicht aufgezwungen, aber es ist halt schon so, dass auch bei iOS die Update-Strategie von Apple ist, dass sie die neueren Betriebssysteme präferieren, die alten zwar noch mitziehen, normalerweise zumindest das letzte, wenn sie wirklich schlimme Bugs haben, aber es ist halt wirklich so, dass 10 dann ein altes Betriebssystem ist und die nächste Version dann halt die 11er Version das abschneidet. Das heißt, wenn du ein Gerät haben willst, das sicher ist, solltest du schon auf die 11er updaten. Und da werden dann halt wirklich diese Apps rausgeschmissen. Ich kann es auf der einen Seite verstehen, wenn sie sagen, sie wollen diesen alten Kram nicht mitschleppen, weil 2 Bit-Systeme bedeutet halt auch immer doppelte Anzahl von Bibliotheken, vielleicht nicht doppelt, aber zumindest ein aufgeblähtes System in der APIs und so weiter. Also das bedeutet schon, dass sie da Last mitziehen und vor allem Speicherplatz mitziehen, den man eigentlich nicht braucht. Ja. Aber es bedeutet eben, wie gesagt, jetzt, ich habe jetzt noch keine gefunden. Also wenn ihr jetzt auf 10.2 seid und eine App startet, kommt manchmal so ein Hinweis, hey, das ist noch eine alte App mit 32 Bit, versucht doch mal da eine Alternative zu finden oder nimm mit dem Entwickler Kontakt auf, dass er die auf 64 Bit bringt.
Bitte, 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 machst du mir noch 64 Bit.
Aber das ist, also wenn ihr den Hinweis seht, dann könnt ihr sicher sein, dass diese App nächstes Jahr nicht mehr funktioniert. Also zumindest mit dem neuen Betriebssystem nicht mehr funktioniert.
Wobei ja, also jetzt die größeren Apps, die man sowieso so auf dem Smartphone hat, wahrscheinlich sowieso schon länger auf 64-Bit laufen, nehme ich mal an, oder?
Also die großen auf jeden Fall. Also ich sage jetzt mal Facebook, die ganzen Google-Apps, die WhatsApp, die Messengers, die
WhatsApp-Apps.
WhatsApp-Apps, die sind alle schon auf 64-Bit. Aber es gibt halt einfach kleine Apps. Ich habe jetzt kein Beispiel. Wie gesagt, ich habe keins gefunden.
Vielleicht ein paar Games oder so, die schon ein bisschen älter sind, irgendwie so Puzzlespiele oder Mahjong oder so.
Ja, also ältere Games, die nicht mehr weiterentwickelt werden oder was ich mir vorstellen kann, vielleicht so Smart Home-Anbieter.
Kommen wir übrigens später nochmal drauf, oder, das wird der Rausschmeißer für heute.
Oder so, wir haben zum Beispiel, Beispiel, wir haben eine neue Telefonanlage, wo man übers iPhone quasi die Anruflisten einsehen kann oder die Anrufweiterschaltungen.
Warum habe ich das Telefon noch nicht? Ich will
das Telefon,
bitte. Ich habe letztens im Haus, man darf jetzt ja nicht, also wir sitzen ja im Medienzentrum und in diesem Medienzentrum habe ich versucht rauszufinden, wer mich vor 10 Minuten angerufen hat, weil ich da dringend noch eigentlich eine Nachfrage hatte. Gut, muss man jetzt auch sagen, hätte ich selber dran denken können, aber manchmal, wenn du so Telefon auflegst und dann anfängst zu tippen oder dir Notizen zu machen, dann so, oh, Name zum Beispiel, oder also wirklich was wichtig ist. Keine Chance.
Geht momentan nicht. Kommt jetzt dann aber mit dem Update von unserer Telefonanlage. Cool. Und da sind gerade 100 Testgeräte im Einsatz. Ich habe jetzt noch kein Hardware-Testgerät. Das kommt aber hoffentlich irgendwie in die nächsten Tage. Aber zumindest die Software habe ich schon. Und dann kannst du auf dem iPhone oder auf dem Mac oder auf dem PC einfach nachschauen. Und die App ist halt wirklich nur so iOS 7-Style. Also die ist iOS 6-Style. Also die hat noch diese großen Buttons und siehst halt auf dem iPhone 6 und 6S, 6 Plus auch verboten aus, weil sie einfach einfach so hochskaliert wird. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass die auch noch 32-Bit ist, weil die Warnung kam. Und da müsste halt jetzt der Hersteller dann hergehen und ein Update. Also ich habe jetzt auch mit einem Entwickler schon oder von einem Entwickler gehört, der gesagt hat, das ist eigentlich alles kein Problem, weil du sogar, wenn du es jetzt nicht komplett scheiße programmiert hast, dann kannst du die einfach neu compilen, kannst vielleicht 2-3 Calls und Procedures anpassen und dann codet die oder dann kannst du die auf 64-Bit deployen, aber man muss sie halt nochmal anfassen. Das ist halt das Problem.
Gut, also schaut euch eure iPhones an, schaut mal die Apps durch, die ihr regelmäßig benutzt, weil das wäre ja dann schade, ne? Also so eine Leiche, die ihr selber drauf habt, wo ihr sagt so, ja, habe ich jetzt seit 2 Jahren nicht mehr aufgemacht, die App, sei es drum, dann schmeißt sie halt weg. Das ist wie beim Frühjahrsputz, sollte man auch mit digitalen Geräten machen, meine persönliche Meinung. Bei Apps, die ihr regelmäßig benutzt oder, weiß ich nicht, das eine total geile Spiel, mit dem ihr die Kinder unterhalten könnt und nur mit diesem einen Spiel und dann ist der Protest, glaube ich, relativ groß, dann lieber Alternative finden, gibt ja auch schöne. Also muss ja sagen, App Store geht, finde ich ja noch, so vom Handling her. iTunes ist ja was, wo ich am liebsten den Kopf durchschlagen würde.
Also iTunes, iTunes, ich weiß nicht, was Apple, also iTunes, nein. iTunes nein. ist einfach, ich glaube, eins der schlimmsten Stück Software, brutal, die in den letzten Jahren veröffentlicht waren. Vor allem, das war ja am Anfang, war es ja echt eine coole Audio-Software. Mhm. Aber es ist halt eine coole Audio-Software, Punkt. Und die haben dann halt auch das ganze Zeug gepackt, als dann das iPhone gekommen. Also zum einen kamen dann ja erstmal Videos.
Ja.
Also haben sie in die Videoplay-Funktion mit reingebaut. Mhm. Anstatt dass sie eine neue Software machen für Videos, haben sie es einfach mit reingebaut. Dann kam ja das iPhone mit den Apps. Und für Apple ist es ja auch alles immer noch das Gleiche. Also eine App ist für die auch nur Musik, weil das einfach vom System hier so angelegt ist. Und das ist, also iPhone, iTunes ist furchtbar. Vor allem ich blicke jetzt überhaupt nicht mehr durch, was Store ist, was meine persönliche Bibliothek ist, was.
Weißt du, was richtig mies ist? Also bei uns, wenn ich jetzt Musik für ein Video suche, zum Beispiel, das ich schneiden muss, dann mache ich das meistens über Spotify, weil da habe ich Premium. Mhm. Das heißt, ich kann jedes Musikstück so lange anhören, wie ich will, weil du brauchst ja manchmal auch nur bestimmte Sequenzen aus einem Stück oder so. Mhm. Wenn ich dann ein Musikstück gefunden habe, gehe ich auf iTunes und da ist rechts oben so eine Suchleiste, also beim Windows-Browser. Und dann gebe ich dieses Musikstück ein, dann drücke ich Enter, weil ich ja eigentlich denke, hey, dieses System ist zu clever, müsste mich ja eigentlich dorthin leiten, wo ich das kaufen kann. Nein. Erst schaut es in meiner Bibliothek nach, dann sagt keine Treffer vorhanden, sage ich, weiß ich, weil ich es nicht gekauft habe. Dann gehe ich auf Store, dann geht aber die Leiste wieder leer. Das heißt, ich kann bei Spotify wieder nachschauen, wie das Lied hieß, gebe es ein und dann kommt es auch noch drauf an, wie weit ich das, also das ist mir jetzt schon zweimal passiert, wie weit ich das ausfülle. Also du kannst, das hat ja auch so eine Autocomplete-Funktion. Mhm. Was ich schon mal gemacht habe, war bei Spotify das rauszukopieren und bei iTunes rein, da hat es nicht gefunden, aber als ich ein paar Buchstaben weggenommen habe in iTunes, hat es dann tatsächlich gefunden. Und das ist was, wo ich mir so, warum?
Ja. Nee, also das iTunes ist einfach
kaputt. Böse. Aber sucht, Entschuldige.
Es ist ja Gott sei Dank nicht mehr die Basis für iPhones, seit iPhones einfach auch alles selber machen können. Richtig. Früher brauchst du ja noch iTunes zum Synchronisieren und zum Update machen und so weiter. Und das können ja iTunes Gott sei Dank inzwischen selber. Also ich glaube, ich mache iTunes wirklich so gut wie gar nicht mehr auf.
Hä? Brauchst du ja meistens. Dennoch, also sucht nach Alternativen zu euren Apps, wenn ihr Ältere drauf habt, sonst bäh.
Apropos aufmachen. Wenn du dein iPhone 7 aufmachst,
richtig.
Zu einem nicht autorisierten Händler, da haben wir, glaube ich, auch schon mal über das Recht auf Reparatur.
Da haben wir auch schon mal länger drüber gesprochen, gibt es ja Vor- und Nachteile. Jetzt hat ein Entwickler, Motherboard hat zuerst darüber berichtet, also die WiseTech-Seite, die haben ein iPhone 7 versucht zu reparieren.
Die Reparierer
sind eben zu einem einem Laden, der iPhones repariert, gefahren, wollten den Home-Button austauschen lassen, haben den Blindtest gemacht sozusagen, haben einen Home-Button drangehängt, haben gemerkt, oh,
Fehler 53.
Kaputt. Ja. Geht nicht. Ah, haben den Original-Home-Button wieder dran. Ah, geht.
Das ging.
Das scheint gegangen zu sein. Ich hätte mir den Artikel vielleicht auch komplett lesen können. Nee, aber das war scheint schon so, dass man unterscheiden konnte, okay, das ist jetzt Originalteil und das ist ein Nachbau.
Ging der ganze Homebutton nicht oder ging nur Touch-ID nicht?
Touch-ID und Teile vom Homebutton. Also, weißt du jetzt mehr als ich wahrscheinlich.
Es gab so einen Fall oder es gab den gleichen Fall von ziemlich genau vom Jahr, als die ersten iPhone 6S halt die Homebutton kaputt gegangen sind.
Ja. Gab es da jetzt mal eigentlich, weil das war ja ab Werk schon teilweise Beschädigung, dachte ich, oder? War da nicht was? Hatten wir da nicht auch schon mal drüber gesprochen?
Weiß ich jetzt nicht. Also bei diesem Homebutton ist halt das Thema, der Homebutton oder genauer gesagt der Touch-ID-Sensor hängt halt in der Secure Enclave.
Okay.
Und das bedeutet, dass Apple einen Teufel tun wird, den Drittanbietern die Möglichkeit zu öffnen, diese Funktion vollständig wiederherzustellen. Mhm. Weil dazu müssten sie quasi den Drittanbietern Zugang zu der Chip-Flash-Funktionalität geben, okay, die quasi die neuen Home-Buttons, also so habe ich es mir irgendwo mal zusammengereimt. ich habe jetzt, also sagen wir so, der Stand ist jetzt beim iPhone 6S, wenn dein Home-Button kaputt ist, kannst du zu Apple gehen, da kriegst du einen neuen Chip, der mit der Secure Enclave wieder verbunden wird, also einen neuen Homebutton, neuer Touch-ID-Sensor. Wenn du zum Drittanbieter gehst, kriegst du halt einen neuen Homebutton und Touch-ID funktioniert nicht mehr.
Ja, also hier im Artikel von Connect steht zum Beispiel, beim iPhone 7 werden die Touch-ID und die Return-to-Home-Funktion automatisch softwareseitig gesperrt, wenn der Homebutton nicht von Apple selbst ersetzt wurde.
Ja, genau.
Ja. Ist halt, okay, also man kann argumentieren, dass es eben mit der eben angesprochenen Funktion zu tun hat. Man könnte, wenn man polemisch wäre, vielleicht auch sagen, Apple will die Reparatur bei sich machen lassen, oder?
Die Return-to-Home-Funktion, was ist denn das? Also halt einfach die Taste, den Tastendruck.
Scheint okay, so zu sein.
Ja, man kann beide Argumente nachvollziehen. Also meiner Meinung nach ist es schon nachvollziehbar, dass man bei so einem sensiblen Teil wie dem Fingerabdrucksensor als Hersteller die Pflicht hat, sicherzustellen, dass es bei einer Reparatur nicht zu irgendwelchen Einbruchsvektoren und so weiter kommen kann. Weil ich meine, ganz im Ernst, wenn du das iPhone verlierst und oder geklaut wird und der Typ, der das findet, tauscht den Homebutton auf und schafft da halt irgendwas einzubauen, was deinen Fingerabdruck abzieht, dann hast du halt auch ein Problem. Insofern glaube ich schon, dass die Hardware-Verkettung da oder die Hardware-Sicherheitskette so dicht sein sollte, dass sowas nicht passiert. Die Frage ist, ob es Apple anders hinbringen würde, wenn sie Interesse dran hätten. Das ist, glaube ich, die Ehre-Frage. Also ob Apple, wenn sie sagen würden, wir wollen, dass Drittanbieter dieses Ding reparieren, dann gibt's halt ein Toolkit, da müssen die von mir aus registriert sein, die Buden, die das austauschen. Mhm. Ich denke mal, autorisierte Hardware-Händler von Apple werden das auch hinbekommen. Aber ja, da bin ich jetzt nicht weit genug in der Reparaturszene drin, weil ich eigentlich meistens zum Apple Store gehe, weil ich vertraue da Apple mehr als irgendwelchen Buden, die vor allem bei neuen Geräten, dass die das wieder besser hinbekommen.
Ich mag es halt, bei mir gehen Geräte bislang nicht so häufig kaputt. Aber was ich halt nicht mag, wenn du irgendwo hingehst, also es ist prinzipiell, ob das jetzt Apple Store ist oder ob das jetzt der Charlie an der Straßenecke ist, du gibst denen halt Zugriff auf deine Komplettdaten im Zweifelsfall. Ne? Und das ist irgendwie so ein ungutes Gefühl, finde ich.
Ja, also wenn ich Geräte in den Apple Store gebe, dann setze ich die auch zurück, bevor ich sie hingebe.
Okay.
Und dann tauschen, wobei das die meistens auch selber machen. Also wenn du, ich habe ja mein iPhone getauscht und die haben es erst entgegengenommen, wie ich ihnen vor ihren Augen quasi das System zurückgesetzt habe. Also sie haben gefragt, ob es zurückgesetzt ist, habe ich gesagt, nein, dann haben sie gesagt, machen Sie es bitte, sonst kann ich es nicht annehmen.
Echt jetzt oder was?
Ach, guck an. Also sowohl das komplette System und dann natürlich auch die iCloud-Sperre. Weil du kannst ja, wenn du dein iPhone bei iCloud angemeldet hast mit Find My iPhone, kann es niemand anders mehr benutzen. Also wenn du es dann auch zurücksetzt, bleibt die Verknüpfung bestehen. Und wenn du es dann versuchst, keine Ahnung, du kaufst bei eBay ein iPhone, der Verkäufer hat es entweder nicht zurückgesetzt oder er hat es nicht auf unbedingt legalen Wege erworben, dann kannst du mit dem iPhone eigentlich so lange nichts anfangen, bis der letzte Eigentümer von diesem Gerät aus seiner iCloud-Verwaltung das Ding rausnimmt.
Das heißt, du musst deinem Schwarzmarkthändler dann auch noch sagen, hey, geh mal zu dem und dem nach Hause.
Ja, ja, genau.
Und na, ist ja an sich, also das finde ich eine gute Sache. Und auch, dass da im App Store, warum musst du das zurück?
iCloud. Also im Apple Store.
Im Apple Store,
Entschuldigung. Ja, weil die wollen keinen Zugriff auf deine Daten. Also die wollen auch nicht den Anschein erwecken, dass sie Zugriff hätten.
Okay.
Und denen ist es einfach zu heiß. Die sagen, das können sensible Daten drauf sein. Wir haben
Pillermann-Bilder von Michael.
Ja, wir haben vielleicht Tools, mit denen man eventuell darauf zugreifen könnte. Weiß ich nicht. So ein Restore-Tool gibt's ja von Apple, dass du iPhones, die dann eben bei iCloud registriert und damit gesperrt sind, kannst ja, wenn du eine Rechnung hinschickst, wo die Seriennummer vom Gerät drauf ist, kannst du wieder herstellen lassen oder zurücksetzen lassen.
Oder fragst bei der NSA nach.
Oder fragst bei der NSA nach, genau. Nee, auf jeden Fall ja, wollen die von uns haben oder wollen die haben, wenn wir
Gerät das finde ich jetzt irgendwie, das gefällt mir. Ja. Das ist was ich nachvollziehen kann. Das wird dann der Bude an der Ecke vermutlich nicht so sein und da weiß ich,
geben Sie mal Ihren PIN.
Ja, genau. Ja, und dann weißt du halt nicht so, Bildspeicher, zip,
ja, ja.
Zip. Es gibt, und das finde ich sehr geil, das habe ich letztens auf einer Toilette in einer Konzerthalle gesehen. War so ein Flyer an der Wand dieser Toilette hingebappt, also dort, wo normalerweise Telefonnummern stehen und so. Es gibt eine App, die verhindert, dass du nach rechts oder links swipen kannst, wenn du Bilder zeigst. Und das finde ich ganz geil, weil ist dir das noch nie passiert, wenn du, also du willst einem Freund ein Bild zeigen auf deinem iPhone. Ja. Ne? Dann gehst du auf Kamera und auf oder hier auf Album oder wie auch immer das dann bei euch heißt oder wie das beim iPhone heißt. Album heißt es jetzt bei mir. Und dann wähle ich ein Bild aus, zum Beispiel das hier. Zeige das dem Michael und manchmal gibt mir das Handy aus der Hand, damit man es besser sieht. Und dann und so, interessant.
Dann bist du weiter, okay.
Okay. Tolle Idee.
Nee, da ich beiden, die das bis jetzt versucht habe, die Finger abgeschnitten habe.
Das heißt, dein Sohn ist jetzt leicht geschädigt.
Nein. Ist mir jetzt noch nie, also normalerweise auf jeden Fall nicht, ohne dass er mich gefragt hat.
Doch, das war bei mir, also ich kann mich an eine Situation erinnern, wo es dann auch sehr schnell sehr peinlich geworden ist, dass ich dann, dass ich dann so das Handy wieder aus der Hand der Person genommen habe. So hier, jetzt nicht so geil.
Vielleicht ist es in deiner Altersgruppe anders. Meine Altersgruppe ist immer noch höflich.
Nee, das war sogar noch älter als deine Altersgruppe.
Okay. Also das finde ich seltsam. Also,
gute 15 Jahre.
Ich finde es ja eh spannend. Geht es dir auch so, dass du, wenn du jetzt, keine Ahnung, ich ab und zu gibt meinen Freunden Unterstützung oder hier in der Firma auch Unterstützung.
So Zeug mache ich nicht.
Auf, wenn sie irgendwelche Probleme im Rechner haben.
Ja, klar.
Und dann müssen sie ja teilweise ihr Passwort eingeben.
Ja.
Und ich schaue da immer weg.
Ja, das mache ich auch.
Und das ist einfach aus meiner Sicht Höflichkeit und Anstand, das nicht mal drauf zu schauen, also wie gesagt, nicht den Anschein zu erwecken.
Stimmt, ja.
Und es gibt so viele Leute, die dann auf die Tastatur starren. Das ist mir letztens aufgefallen, wo wirklich jemand neben mir gestanden ist. Auf dem Display war mein Passwortabfragefeld. Ja. Ich habe die ersten drei Buchstaben eingetippt und sehe so aus dem Augenwinkel, dass er wie irre auf die Tastatur starrt.
Entschuldigung, Herr Schmidt, könnten Sie das letzte Zeichen bitte nochmal?
Und der war sogar aus der IT, also nicht aus unserer IT, aus einer anderen IT.
Aus der Arschloch-IT.
Ja, gedacht. Wo ich mir dann echt gedacht habe, Alter, das macht man nicht.
Ich habe
ihn dann so direkt angeschaut und gesagt, soll ich es Ihnen aufschreiben? Hat er mich so kurz, war er so kurz so, und ist dann, hat sich dann umgekehrt.
Wobei mir das auch passiert, ich schaue Gedanken verloren manchmal irgendwo hin und sehe gar nicht, was ich sehe. Also es ist wirklich, da hat mich schon mal jemand drauf angesprochen. Das war echt ein bisschen peinlich. Das war im Bus oder so, Bus oder S-Bahn. Weiß ich nicht mehr. Und ich war völlig in Gedanken, habe auch Kopfhörer drin gehabt. Ich habe bestimmt ein spannendes Hörbuch gehört oder so. Und dann kam einer zu mir, also nicht mal irgendwie junge, hübsche Frau, da könnte man es ja noch verstehen, sondern irgendwie mittelalter Typ, ein bisschen älter als ich, so gibt's was? Mhm. Das ist so, okay, Stress, bin ich jetzt in der Gablons oder in Augsburg? Nein. Der meinte, ich hätte ihn 10 Minuten lang angeschaut. Also, das tut mir jetzt sehr leid. Nein, Sie haben da keinen Popel hängen. Das ist alles in Ordnung. Es tut mir furchtbar leid. Also, übrigens, ganz kurz noch, wo wir schon bei Tastaturen waren und der Eingabe von Passwörtern. Mhm. Ich habe Amazon-Angebotswoche, habe mir jetzt eine
Du kaufst da schon ziemlich viel in diesen Amazon. Weißt du, das deine Frau?
Ja, das weiß meine Frau. Okay. Sie mag's nicht. Das hat sie auf jeden Fall mitbekommen, weil ich habe mir jetzt eine mechanische Tastatur gekauft.
Ach Gott.
Kennst du?
Ja.
Also wer es nicht kennt, mechanische Tastatur, Funktionsweise will ich jetzt nicht genau erklären. Auf jeden Fall ist der Tastenfeedback sensationell.
Ja, das sind halt die alten großen Tastaturen.
Das ist wie bei Schreibmaschine im Prinzip.
Ja, das kann ich nicht packen.
Das ist total geil. Nee. Es ist super zum Spielen, es ist super auch zum Schreiben, nur die Dinger sind Bock. Laut. Das ist tatsächlich
ja,
so. So, jetzt schauen wir mal. Weil als ich jetzt gerade durch mein Album geswiped habe, habe ich ein Video gefunden, das wir spaßeshalber meiner Schwester geschickt hatten, auf was sie sich das nächste Mal einstellen kann, wenn sie bei uns zu Besuch kommt. Und jetzt will ich zwei Sachen zeigen. Zum einen will ich mal gucken, ob man das hört, wie laut das ist. Soll ich es mal probieren?
Probier's mal.
Ja. Man hört's. Mhm. Schreib relativ schnell. Und das Beste ist, es gibt die Funktion, und das kann jetzt leider nur Michael sehen, dass bei Tastenanschlag die Taste leuchtet. Also du kennst ja beleuchtete Tastatur.
Ja, ja.
Na, und die kann auch so wabern und grün dann durchgehend leuchten. Und ja, ich bin halt ein Gamer und halt okay. Ja. Aber was mir aufgefallen ist, als ich dieses Video gesehen habe, wenn ich hier mein Passwort eingebe und nicht so schnell schreibe, wie ich in diesem Video schreibe,
Dann kann jeder dein Passwort sehen.
Ich bin, also manche Sachen sind, die man so in der Technikwelt macht, vielleicht nicht so clever, aber mechanische Tastatur. Also wer ganz gern mal zockt und seine Frau aus dem Computerzimmer vertreiben möchte, das würde ich ihm mal nahelegen, weil Spaß macht's schon.
Ich glaube, da gibt's eine Tastatur, die nennt sich das Keyboard.
Okay.
Das ist ein Englisch, ich glaube eine amerikanische Firma, die heißt trotzdem das Keyboard.
Das Keyboard.
Und das ist wirklich so, dass die zu den Keyboards auch Ohrstöpsel verkaufen. Also ich kann es nachvollziehen. Ich hatte früher ganz daheim wie noch zu 486er Zeiten. Mhm. Ach, lang ist her.
Oh,
hatte ich eine
wir Siemens. Noch nicht vom Krieg.
Ja, hatte ich eine Siemens Tastatur, die genauso laut war. Also ich glaube, die haben da wirklich eine alte Schreibmaschine einfach unten abgesägt und irgendwelche Mikroschalter reingemacht. Also es ist schon ein anderes Gefühl. Aber ich muss sagen, seit ich jetzt das MacBook habe und die externe Tastatur mit dem extrem niedrigen Anschlagshöhe, ich habe letztens wieder auf dem MacBook von meinem Vater getippt, der noch das Vorvorgängermodell hat.
Also wo du so tief reindrücken kannst sozusagen, oder?
Das geht gar nicht mehr.
Echt?
Also das ist echt so, das fühlt sich an wie Pudding. Also das ist einfach, ich mag diese definierten, kurzen Anschlag, knackigen Anschlagwege.
Also die Tastatur, als ich noch hier gearbeitet habe, als ich noch hier in der Abteilung gearbeitet habe, in denen ich einen Mac hatte und keinen Windows-Rechner, das war eins der Teile, die mir sehr, sehr gut gefallen haben, sind diese externen Tastaturen. Die haben schon Spaß gemacht.
Aber du hattest ja damals auch noch die ältere Generation.
Okay.
Und die,
also darf ich, nachher bei dir ein bisschen
tippen? Du darfst nachher mit meiner neuen Tastatur, mit der neuen Tastatur tippen. Jetzt finde ich keine Überleitung zu apropos tippen.
Tipp, lest netzneutralität.org.
Netzpolitik.org. Ja, auf jeden Fall netzpolitik.org ist immer eine sehr gute Quelle, wenn ihr euch für Netzpolitik interessiert. Die machen das echt sehr gut und spendet dahin. Also wenn ihr jetzt denkt, Mensch, die Jungs von Technikblase, die sind so cool, denen will ich jetzt Geld geben. Das braucht ihr nicht. Gibt's lieber netzpolitik.org, weil die brauchen es dringend.
Also Michael, nicht mir schon. Aber ne, Amazon-Angebotswoche, ne, ist vorbei jetzt. Dann.
Du hast deine Wunschliste noch gar nicht verlinkt.
Stimmt.
Mach mal eine Wunschliste. Netzpolitik.org.
Da sind gerade Grills drauf. Also wenn mit dem jemand drauf, da kommt, kurz zu dem komme ich nach Hause und mache mehr als einen Podcast, das sage ich dir. Zurück zur Netzpolitik, Entschuldigung.
Ja, gut, Überleitung ist eh misslungen. Thema Kopierschutz. Kopierschutz ist ja ein leidiges Thema.
Ist ein Thema, ist leider immer noch ein Thema. Was ich immer noch nicht begreifen kann, ist, dass wenn du ein, also ich kaufe keine DVDs mehr.
Ja.
Also ich habe jetzt Netflix und Amazon Prime und dann ja. leihe ich mir bei Amazon ja. Prime. Aber wenn ich mir eine DVD kaufe und sie einlege und schauen will, ich habe da einen Film, zum Beispiel, den schaue ich so alle zwei Monate mal, The Usual Suspects, die üblichen Verdächtigen.
Sehr gut.
Dann kommt davor 3 Minuten Werbung, wie böse Kopierschutz ist.
Nein, wie böse Raubkopierer.
Entschuldigung, wie böse Raubkopierer ist. Wenn ich mir das Ding illegal heruntergeladen hätte, was jetzt die technischen Fähigkeiten betrifft, muss man kein Meisterverbrecher sein, um immer noch Sachen illegal herunterzuladen, ohne entdeckt zu werden, dann hätte ich diese Werbung gegen nicht Kopierschutz gesehen. Nicht.
Das und es geht mir so auf den Sack. Ja.
Dass du als legaler Käufer, gut, Gott sei Dank, wenn du jetzt einen Film runterlädst, also auch bei iTunes oder bei Amazon dir kaufst, ist es ja nicht mehr der Fall.
Nein.
Aber diese Perversität, dass du, wenn du deine legale DVD kaufst und die anguckst, dass du dann erstmal 5 Minuten lang, keine Ahnung, eben diese Urheberrechtsgeschichten, die Kacke, dann sind es ja meistens noch so Hinweise, Achtung, dieses Tonmaterial enthält eine Kommentarspur des Regisseurs, das spiegelt nicht unbedingt die Meinung von Universal Pictures wieder. Also diese ganzen rechtlichen Kacke, die du aber nicht siehst, wenn du es illegal runtergeladen hast. Was total.
Ich hab so eine Zeit lang auch den illegalen Konsum durchaus gerechtfertigt für mich selbst, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Ja,
weiß ja nicht, ob die Polizei heute auch, hallo Herr Krautwald, hallo Herr Eichel.
Nein, also ich hab's zum Beispiel auch so, ich habe noch relativ viel Blu-rays gekauft, ich kaufe auch ab und zu immer noch mal eine.
Ganz ab und zu, doch.
Wenn ich mir jetzt einen Film einbilde und der auf Blu-ray günstiger ist als im Download im iTunes Store, und dann hole ich mir halt die Blu-ray und liest es ein und spiele mir das File dann auf meinen Media-Server. Ich habe da auch gar kein schlechtes Gewissen, auch wenn es eigentlich illegal ist, glaube ich. Weiß ich gar nicht. Die Privatkopie.
Recht auf Privatkopie,
ja. Auf jeden Fall.
Also, es würde zumindest nicht.
Wir wollten uns einen Jingle machen.
Ja.
Ob Holger uns mal, wir müssten Holger jedes Mal holen, dass er was einspricht, wenn wir dünnes Eis.
Nee.
Und in Portugal, also in Deutschland ist es verboten, das Umgehen vom Kopierschutz.
Richtig.
In Portugal ist es jetzt nicht mehr verboten. Also du darfst für Wissenschaft, Bildung und die Privatkopie einen Kopierschutz offiziell jetzt umgehen, um eine private Kopie davon anzufertigen.
Was ich total geil finde. Also muss ich jetzt echt mal sagen, das ist was ich keiner Regierung in Europa zugetraut hätte, so in der Form. Also ich weiß jetzt nicht, darfst du es dann verteilen auch wahrscheinlich nicht, nee, oder?
Das nicht.
Ja, aber du darfst.
Privatkopie bleibt Privatkopie.
Ja.
Aber in Deutschland, ich habe da gerade diesen Netzpolitikartikel, wo drin steht, dass das Urheberrechtsgesetz Paragraph 95a das untersagt nicht nur das Aushebeln von einem Kopierschutz, sondern auch die Herstellung, die Einfuhr, die Verbreitung, der Verkauf, die Vermietung bis hin zum gewerblich motivierten Besitz von Werkzeugen, die eine Umgehung des Kopierschutzes ermöglichen.
Also ein Rechner.
Ja.
Also ein Stück Software im Prinzip.
Was ich spannend fand, weil zum Beispiel iTunes konnte ja schon immer CDs damals einlesen.
Ja.
Und zwar auch die jetzt Sony oder keine Ahnung, was es damals gab, mit einem Kopierschutz versehen hatte. Entweder war das eine Grauzone, keine Ahnung. Also ich habe da auf jeden
Fall. Oder sie haben es einfach mal gemacht, weil Deutschland halt Deutschland ist und Apple nicht deutsch.
Also ich habe da so eine Software, da schmeiße ich einen Blu-ray rein, hinten kommt ein MP4 raus.
Ja.
Und das ich auch. Genau, das ist ja genau das. Und das ist jetzt in Portugal auf jeden Fall erlaubt.
Mhm. Finde ich, also jetzt gerade unter dem Aspekt, den du gerade gesagt hast, für Wissenschaft und Bildung. Ich weiß, wie viel Textbücher zum Beispiel in Deutschland den Eltern kosten. Das ist nicht übermäßig viel. Ich weiß, was sie aber zum Beispiel in Amerika kosten. Und ich weiß auch, was du für Bildung ausgeben kannst, wenn du im Studium bist, zum Beispiel. Meine Frau, die momentan ja studiert, dual, die können Textbücher kaufen, wenn sie nicht gebraucht kaufen würde, für Hunderte, beinahe in die Tausende von Euro, die sie danach nicht mehr braucht. Und teilweise soll er sogar verhindert werden, dass die dann weiterverkauft und weitervergeben werden. Also es ist echt Irrsinn eigentlich. Und es ist eine reine Geldmacherei. Und deswegen finde ich so Projekte auch wie Google Books
wo du dann teilweise in komplette Bücher, also komplette Bücher lesen kannst, finde ich persönlich unter diesem Aspekt wirklich gerechtfertigt und toll, weil Bildung sollte nicht nur vermögenden Menschen zur Verfügung stehen. Ja. Und das egal wo. Also ob das jetzt in Portugal, in Deutschland oder in Amerika ist, ist es scheißegal. Mhm. Wer sich weiterbilden möchte und dazu viel Geld zahlen muss, der ist echt arm dran. Ja. Und das geht nicht, ja, eigentlich.
Nee, bin ich auch dabei. Also allgemein sollte Bildung kostenlos sein. Soweit wie möglich. Und diese private Kopie oder die für Weiterbildungsmaßnahmen, ich meine, da gab es ja auch immer diese, ich weiß nicht, ob es eine Urban Legend ist, wo die GEMA-Kindergärtnerinnen abgemahnt haben, die Liedtexte kopiert haben. Zuzutrauen, wer es ist, ich weiß nicht, ob es wahr ist oder nicht, aber das schwebt da im Raum und das ist einfach nicht gerechtfertigt, weil da geht es einfach um das Wertvollste, was wir bei uns haben. Wir haben keine Bodenschätze, wir haben eigentlich nur Wissen und das sollten wir verbreiten, soweit
es geht. Kann mir nicht mal jemand an die Kinder denken.
Genau, denk doch mal an die Kinder.
Nee, es ist, eigentlich ist dieses komplette, es ist, ich weiß nicht, wie lange bist du jetzt aus dem Studium raus? Das ist schon ein bisschen her.
10 Jahre.
10 Jahre, ich war nie richtig drin, was das Lernen zumindest anbetraf. Wie war das bei dir damals auch in deinem Studiengang? Musstest du viel einkaufen auch? Oder?
Ja, also ist gut, sagen wir so, ich habe relativ viel gebraucht gekauft und auch wieder gebraucht verkaufen können. In der FH in Kempten gab es da so eine Börse. Die meisten Bücher, also vor allem im Grundstudium, war es dann schon so, dass die halt, keine Ahnung, nicht unbedingt jetzt jedes Jahr eine neue Auflage rausgebracht haben, wo sie andere Dinge drin gehabt haben, sondern das war vielleicht so alle 4, 5 Jahre. Also war es schon noch okay, das letzte oder das vorletzte Buch zu verwenden. Ja. Aber das war jetzt eigentlich nicht so viel. Im Hauptstudium war es dann schon so, dass man vor allem für die Schwerpunktfächer und die Schwerpunkte einfach viele Bücher kaufen musste, dann vor allem natürlich auch von den Profs.
Ja, das ist mir auch schon aufgefallen.
Und das war bei mir Marketing ist jetzt nicht so so dünn gesät, da gibt's ganz viele Bücher, aber man musste natürlich auch wieder die von den Profs dann in Kempten die Bücher kaufen. Die waren jetzt auch nicht so viele, aber Unternehmensberatung und Entwicklung war echt so, dass es da halt genau 2 oder 3 Bücher gab, die dann auch so 30, 40 Euro pro Stück gekostet haben. Und die musstest du eigentlich fast kaufen, weil sonst bist du einfach ganz schwer durch das Studium gekommen.
Ja, die BIP hat dann irgendwie so ein Exemplar davon, ja, genau, das immer ausgeliehen ist. Ja, dann geht ja auch Software mit rein oder in anderen Studienbereichen noch viel, viel mehr. Also wenn ich jetzt an Freunde von mir waren auf der Filmhochschule in Ludwigsburg, da zahlst du ja schon erstmal viel Geld, um überhaupt dort zu sein, und dann musst du teilweise noch Stück Software mieten, sozusagen. Ja. Und also für mich ist das, also gerade jetzt unter der Warte für Bildung und wenn es dafür genutzt wird, Daumen hoch, und da sollte sich die Bundesregierung vielleicht ein Stückchen beabschneiden. Wobei auf der anderen Seite, also wer verfolgt denn, wenn du dir was runterkopierst?
Boah, das wird schon verfolgt. Also, naja. Es kommt darauf an, woher du es holst.
Ja, das ist klar. Ja. Woher bekommst du es? Aber, also, wenn du jetzt, platt gesagt, wenn du ein Buch hernimmst, einen Scanner nimmst und davon Kopien machst, also für dich und vielleicht für deine beste Freundin, dann bist du relativ safe.
Ja, das stimmt. Also ich wüsste jetzt nicht, wer bei mir auf meinen Medienspeicher draufschaut und
vielleicht für die NSA, aber die haben andere Probleme.
Ja, genau. Apropos andere Probleme.
Ja,
die Telekom. Wir haben ja letzte Woche über Stream On gesprochen. Mhm. Auch dazu hat die Netzpolitik eine sehr passende Einschätzung, die genau das Thema eben, also zum einen hat es zwei Dinge, was wir letzte Woche auch schon gesagt haben, netzneutralitätstechnisch ist es schwierig, wenn nicht jeder Hersteller oder jeder Anbieter automatisch in diesen Modus verfällt.
Richtig.
Jetzt haben sie aber herausgefunden, dass in einer von diesen Bedingungen drin steht, dass Audio- und Videostreaming über teilnehmende Partner
und nicht teilnehmende Anbieter in mobil optimierte Übertragungsqualität angeboten wird. Das heißt, die machen teilweise dann Packet Inspection mäßig, schauen, ob da ein Stream durchläuft und rekordieren den in schlechterer Qualität auf ihren Servern, auch wenn du nicht bei Stream On teilnimmst. Das heißt, unser total tolles 1080p-Video, das wir gerade in die Welt rausblasen, kommt dann in, wie sie schon so schön sagen, DVD-Qualität bei den Nutzern an.
Oh, das ist aber...
Also sprich in 576p, also in PAL-Qualität.
Ja.
Was total scheiße ist. Und vor allem, ohne dass der Anbieter was weiß und ohne dass der Anbieter was davon hat.
Und also, ohne dass es der Anbieter merkt, ja. Vielleicht. Ja, gut, also man kann es gegenchecken, aber dann brauchst du wahrscheinlich auch einen Telekom-Vertrag auf jeden Fall. Gilt es dann für alle
Telekom-Verträge? Nein, nur die Stream On gebucht haben. Also es ist ja eine kostenlose Zusatzoption. Das heißt, am 19. April könnte sich theoretisch jeder, einen L-Vertrag, ich habe jetzt übrigens nachgeschaut, erst ab dem L-Vertrag, also erst wenn man mehr als 90 Euro im Monat für seinen Handyvertrag ausgibt, ist Stream On überhaupt für Video-Streaming möglich. Davor ist es nur für Audio-Streaming. Ich glaube, im M gibt es nur Audio-Streaming. Ob es drunter geht, habe ich jetzt nicht rausgefunden. Vermutlich aber nicht.
Ja.
Wenn du das dann dazu buchst, hast einfach scheiß Qualität über LTE.
Das ist ja was total krass.
Absoluter eigentlich. Witz ist. Also das ist echt auf das so vielen Ebenen eine Frechheit.
Und das ist schon wieder so ein bisschen durch die Hintertür. Ne? Erst machen wir es bei L, das haben ja eh nicht viele. Ne? Dann buchen die das dazu. Dann merken sie, ja okay, bei dem habe ich nicht.
Ja.
Mega Qualität. Dann nutzen sie nur noch diese Anbieter, fallen die anderen raus. Also das ist ja wirklich, also sowas geht mir ja echt ganz schön auf den Keks.
Also Netzpolitik schließt dann eben auch mit dem Thema, dass die Zustände, also eigentlich, sie haben als Fachleute, aus meiner Sicht, haben sie dieses Vorgehen evaluiert und haben in mindestens 3 von 5 Punkten einen Verstoß gegen die Netzneutralität und gegen bestehendes EU-Recht gefunden.
Okay.
Sie haben jetzt allerdings gesagt, dass sie nicht erwarten, dass die RecTP, also beziehungsweise die Bundesnetzagentur da irgendwas dagegen hat, weil sie das größte Problem in der Telekom-Regulierung ist, dass die zuständigen Behörden oft ein zu großes Naheverhältnis zu den Unternehmen haben, eigentlich kontrollieren sollten. Also sprich, die Bundesnetzagentur hat halt schon aus der Historie heraus eine ziemliche dicke Verknüpfung mit der Telekom. Also erwarten Sie nicht, dass da was geht. Aber Sie sagen, was wir alle tun können, nämlich wer einen Podcast, ein Musikstreaming-Angebot und einen Videostreaming-Dienst mit adaptiver Bitrate betreibt, kann sich bei Stream On anmelden. Anders als die Werbebotschaften der Telekom sprechen ihre Geschäftsbedingungen nämlich nicht von Musik, sondern nur von Audioinhalten. Natürlich besteht dabei Gefahr, den Dienst damit zu legitimieren, aber gleichzeitig können wir genau jetzt den Praxistest machen, weil es ist nämlich kostenlos laut Telekom und sie haben auch keinen Einspruch. Oder sie wollen keinen Einspruch geltend machen. Das heißt, ich habe jetzt unsere Podcasts und alle unsere Streamingdienste erstmal da angemeldet.
Du bist ja eine coole Socke erstmal, muss man auch mal sagen.
Und schau mal, was rauskommt. Also Netzpolitik schreibt dann auch so süffisant, einen besonderen Aufruf wollen wir an dieser Stelle an Anbieter aus der Pornobranche richten, sich bei Streamern anzumelden und auf eine Nennung als Kooperationspartner zu bestehen.
Was ich ziemlich witzig. Darf ich schon einen Schritt weitermachen, weil das ist die perfekte Überleitung für das nächste Thema.
Bist du durch?
Wir haben nämlich über noch was gesprochen im letzten Podcast. Es waren das Internet der Dinge und ich will jetzt nicht direkt auf Porno raus, aber vielleicht auf so ein bisschen Schmuddelkram. Naja, was heißt Schmuddelkram? Jeder hat so seinen
Schmuddelkram.
Jeder hat so seinen Kink, darf er ja haben, ist ja okay.
Aber
wer braucht eine Kamera an einem Vibrator, die live ins Internet zu privaten Accounts streamt? Wichtig dazu, die Kamera ist andersrum. Das hat nämlich ein Kollege gefragt, wie soll denn das funktionieren? Da ist doch dunkel. Also die geht in die andere, in die Blickrichtung, wenn man so will. Ja, das ist eine berechtigte Frage.
Ich hatte ja lange Zeit die Fantasie, wir haben hier Rohrpost und ich wollte ja immer eine GoPro in so eine Rohrbombe rein tun und durch die Röhre schicken. Aber auch da war das Problem, dass da ja dunkel ist. Insofern kann ich dieses Argument nachvollziehen.
Das ist richtig. Nee, also wir reden über das Internet der Dinge, wir reden über einen Vibrator, der per App gesteuert werden kann, also so zumindest soll der funktionieren, der per App gesteuert kann, gesteuert werden kann und eine Kamera hat, die man mit seiner privaten App abgreifen kann. Mhm. Jetzt ist dieser Kamerastream so schlecht gesichert, dass man nicht mal von Hacken sprechen kann, wenn man drauf zugreift. Also das ist wirklich, das ist Kindergeburtstag, ohne Scheiß. So das Allerprivateste, was du dir vorstellen kannst, kannst du live ins Internet blasen, streamen. Und darüber habe ich jetzt auf unserem neuen Online-Portal AlgoLive ein kleines Artikelchen geschrieben, habe auch mit Alexander Gruber mal gesprochen, der ist, also nicht über den Vibrator, sondern über Internet der Dinge an sich. Der ist Systemadmin im Haus und ist selber Fan von IoT-Geräten eigentlich, aber nur dann, wenn man sich wirklich, wirklich damit auskennt und Sicherheitsvorkehrungen trifft, die jetzt der normale, unbedarfte User vermutlich nicht mal kennt. So wohl auch einige Besitzer dieses eben angesprochenen Vibrators, weil Heise hat, ist jetzt schon ein paar Tage her, hat eine ganze Liste gefunden, also der ist im Verkauf und wurde auch verkauft, eine ganze Liste gefunden, wo du einfach zugreifen kannst.
Ja, das glaube ich.
Also es ist traurig, in dem Fall irgendwie kurzzeitig witzig und dann wird es sehr, sehr traurig, weil, ne, also. Ja, jetzt stell dir mal vor, ich meine, wer ist neugierig, schaut sich diese Liste an, dann guckst du, oh, die Umgebung kenne ich. Also nicht diese, es geht in Blickrichtung, nochmal.
Es gibt ja auch so eine Liste, irgendwo so eine Seite, die Internetstreams von offenen Überwachungskameras sammelt.
Die da war ich heute auch schon drauf, die ist aus dem Internetzwerk gar nicht gesperrt.
Sehr gut. Ja. Ich habe auch noch mal einen kurzen Nachtrag zu Internet of Things. Jetzt habe ich dir den Rausschmeißer kaputt gemacht.
Macht nichts.
Und zwar habe ich ja doch diese Nest-Rauchmelder.
Ja.
Und die funktionieren. Cool.
Das war jetzt weniger unterhaltsam.
War eigentlich ganz witzig. Ich habe letztens Waffeln gebacken.
Oh,
ach und, so, gut, funktionieren die gleich. Mein Sohn und ich glaube, wir waren allein. Ich habe Waffeln gebacken und ich weiß gar nicht, wie es genau passiert ist. Irgendwie war das Waffeleisen schon auf dem Tisch gestanden. Ich habe es eingesteckt und musste dann noch kurz weg. Also nicht weg, sondern nur raus aus dem Zimmer. Und da war halt noch irgendwie Öl vom letzten Mal oder ich habe Öl draufgetan, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Die Situation auf jeden Fall hat zu rauchen angefangen. Und ich höre plötzlich so aus dem Wohnzimmer, Achtung, wir haben Rauch entdeckt. Der Rauchalarm könnte gleich losgehen. Der Rauchalarm ist sehr laut. Ich hatte wirklich noch die Chance, ich habe dann hingeschaut, dass wirklich so eine kleine Rauchentwicklung da war, habe dann noch die Chance gehabt, den Nest einfach abzuschalten.
Gut.
Okay. Und damit alles gut und bin ohne Hörschaden aus dieser Situation rausgekommen.
Ja, aber
gut, mein Wohnzimmer riecht immer noch nach Rauch.
Also nicht nach Waffeln, schade.
Nee, schade, aber oder halt nach verbranntem Fett, aber es scheint zu funktionieren und die Eskalation funktioniert auch ganz gut. Also das ich bin nicht mit cool.
Ja, ich habe mir jetzt eine günstigere Variante. Ich habe, also der ist jetzt für 50 Euro habe ich mir sehr gut bewertet bei Amazon. Also ist jetzt nicht mit App-Anbindung und Pipapo. Der funktioniert auch, soweit ich das nachvollziehen kann, ist auch brachial laut. Ich habe mit der Zigarette rein gepustet.
Und das hat er nicht erkannt?
Doch, nee.
Also nicht, dass es Zigaretten drauf ist.
Ja, ich habe wirklich, also ich habe Mund voll gemacht und habe so,
ne? Okay. Und er ist losgegangen.
Er ist losgegangen.
Und wie lange hast du nichts gehört?
Ach so, also heute können wir ja reden miteinander. Es war erst am Samstag.
Weil die Nest kann man ja auch testen, wenn man auf den Knopf in der Mitte drückt, dann sagt er,
ich bin bereit, bitte nochmal klicken, um zu testen. Und was ich nicht wusste, der testet dann alle Vernetzten. Also ich habe es bei meinem Sohn im Wohnzimmer, im Kinderzimmer ausprobiert und auf einmal springt meine Frau schreiend aus dem Wohnzimmer, weil der ist ja dann auch losgegangen.
Wieder eine sinnvolle Anwendung für dieses Gerät. Also zwei muss ich mir kaufen.
Ja, passt.
Sehr gut.
Schnell. Ja. In diesem Sinne, ich glaube, wir haben es für diese Woche.
Ja, mir fällt nichts mehr ein.
Ostern, Alter. Ostern. Ich hätte noch einen, du hast Netflix. Ja. Hast du Iron Fist gesehen?
Nee, bislang noch nicht.
Ist es nicht so gut.
Ist nicht so. Was ich auf wen ich zurzeit total stehe, ist Jim Gaffigan. Jim? Ist ein amerikanischer Stand-Up-Comedian. Da gibt es 5 Ein-Stunden-Specials. Okay. Und also da kannst du dich wirklich wegschmeißen vor Lachen. Der ist richtig, richtig gut. Jim Gaffigan.
Hm. Nee, ich bin gerade bei Suits. Da ist die 6. Staffel jetzt rausgekommen. Ah, ja. Und was schaue ich denn noch? Was schauen wir denn noch? Weiß gar nicht. Wir haben jetzt gerade die letzten, die 3 Batman-Filme nochmal angeschaut.
Oh ja.
Sehr gut.
Sehr, sehr gut.
Ich bin Batman. Ich bin Bane.
Genau.
Ciao.
Bei Bane sind wir jetzt.
Der kommt heute Abend wahrscheinlich, der zweite Teil. Weil wir haben es nicht am Stück geschafft.
Ich kann kein Joker lachen mehr. Das ging früher mal.
Ich kann diesen Bleistift verschwinden lassen.
Oh ja, lass das uns im Stream ausprobieren. Das ist eine gute Idee.
In diesem Sinn, eine schöne Woche noch.
Ja, und ein schönes Osterfest.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.